Ja, hallo Roman. Ich kann dich noch mal interviewen, auch mal wieder übers Internet. Dieses Jahr ist der zweite Berlin-Kongress Forum Erleuchtung vom 2. bis 4. August. Ja, mich würde interessieren, wie geht's dir damit? Freust du dich drauf?
Ja, grüß dich, lieber Seto. Ach, Freude ist natürlich nur ein Aspekt. Klar freue ich mich drauf. Also, ich habe gemerkt, dass allein schon vor einem Jahr der Kongress mich schon in der Vorbereitung unglaublich hat wachsen lassen und die Veranstaltung selber und auch danach, da passiert einfach viel. Und mit diesem Kongress ist nochmal ein Schub gekommen. Also beim ersten Kongress hatten wir ja so das Arbeitsthema, wie sieht die persönliche Vertiefung oder die Verfeinerung nach dem Aufwachen aus im Zusammenhang mit der Lehre oder der Lehrtätigkeit. Und diesmal ist unser Thema ja, gibt es einen Zusammenhang zwischen das, was reine Bewusstheit genannt wird oder Leerheit und das, was wir Form oder Welt nennen? Und also sich damit auseinanderzusetzen, und das tue ich natürlich notgedrungen, weil ich die ganzen Impulsvorträge, die da geplant sind, mit den Lehrern bespreche oder auch ehe dieses Thema mit den Lehrern so diskutiere. Und da wird mir auch einfach vieles klar. Und das ist sehr, sehr spannend. Und wir haben halt mitbekommen, also es zeigt sich so, dass die reine Sicht der Advaita-Lehre, aus der die meisten Lehrer ja kommen, aus dieser Szene, sich sehr darauf fokussiert, auf diesen Aspekt, dass reine Bewusstheit das Einzige ist, was wahr ist, und das, was wir Form oder Welt nennen, dass das ein Traum ist oder eine Projektion. Und das ist sicherlich unumstritten und ganz richtig, aber wenn man sich diesen Aspekt, also dieses Thema nimmt, Bewusstheit und Welt, dann kommt man nicht umhin, auch zu sehen, dass es natürlich auch innerhalb der Form eine Menge weitere Fragen gibt. Und die zentrale Frage, die mir aufgefallen ist in den Gesprächen, ist, dass natürlich dieser also es ganz zentral ist, dass man sehen kann, dass Materie wirklich nur aus Energie besteht, also nichts Festes ist. Und dieser Aspekt ist insofern wichtig, weil diese Fähigkeit, die Welt als Verdichtung von Energie wirklich zu erfahren, hat unglaublich viel mit Heilung und oder der Haltung eines Heilers zu tun und der Fähigkeit. Und insofern haben wir auch uns angefangen, für diesen Kongress mehr zu öffnen in, sag ich mal, Menschen mit schamanistischen Ansätzen. Natürlich immer auf dem Fokus Erleuchtung. Aber mein Eindruck ist, dass es sehr sinnvoll und wichtig ist, diesen energetischen Aspekt noch bewusster mit hineinzunehmen, in dieses Thema der Erleuchtung. Also das korrespondiert auch mit der Erfahrung, dass natürlich die Erleuchtung oder das Aufwachen nur dann stabil wird und in Richtung Realisation oder Erleuchtung führt, wenn sich das Herz öffnet. Also das ist ja quasi der Heilungsprozess. Ja.
Ich habe noch eine Frage zum Kongressthema. Also, Bewusstheit und Welt. Habt ihr da ganz wahrscheinlich ganz bewusst das Wort Bewusstheit gewählt? Weil ich würde sagen, wenn es hieß Bewusstsein und Welt, das wäre für mich umfassender. Also Bewusstsein ist für mich alles, was wo die Welt drin auch erscheint. Also ist eigentlich das Umfassende, das alles. Und Bewusstheit ist eigentlich das, was jemand hat. Ja. Verstehst du die Begriffe auch so?
Das ist natürlich eine Definitionsfrage. Also so wie ich diese Worte benutze, ist es halt genau umgekehrt. Bewusstsein beschreibt quasi dessen, was man sich bewusst ist, innerhalb dieser Dualität von Sein und Nichtsein. Und Bewusstheit ist das, was übrig bleibt, wenn jede Wahrnehmung verschwindet. Also so benutze ich die Wörter oder auch einige andere. Und andere genau andersrum. Das ist jetzt, ja, man muss es nur klarstellen inhaltlich, ne? Und für mich ist dieses Bewusstheit das, was andere Urgrund nennen oder reines Bewusstsein, sagen die Buddhisten dazu.
Was mich ein bisschen wundert, dass ihr daran festgehalten habt an diesen Spontan-Vorträgen, weil, ja, ich meine, einerseits waren die sehr schön beim letzten Kongress, aber andererseits, zum Teil auf jeden Fall, aber andererseits waren doch auch ja irgendwie, als wenn diese Lehrer, die diese Spontan-Vorträge halten können, als wenn die nochmal herausgehoben worden sind dadurch, nochmal eine besondere Bedeutung denen zugemessen wurde. Ist dir das auch so gegangen oder wie geht ihr damit um? Wie verteilt ihr das, wer was macht? Wer nur so teilnimmt und wer so einen Vortrag halten kann?
Also das hat jetzt nichts mit Gerechtigkeit oder so zu tun, sondern das ist eigentlich eher etwas, was sich im Laufe der Organisation, ich will mal so sagen, intuitiv ergibt. Also dass ich einfach in den Gesprächen mit den Lehrern den Eindruck habe, eine Idee habe zu dem Thema, könnte der was sagen oder hat einen interessanten Aspekt so aus seiner Biografie oder dem, was er so erzählt. Und ja, natürlich wird das unter Umständen dann als, wie soll man sagen, Bonus oder so wahrgenommen. Aber ich denke, das ist überhaupt nicht Sinn der Sache. Also mein Eindruck ist schon, dass es ganz sinnvoll ist, wenn ab und zu auch eine These so ausformuliert werden kann, was ja sonst in der Runde, wenn so einzelne Wortbeiträge sind, die gehen ja dann meistens nicht über 2, 3, 4 Minuten, viel schwieriger ist. Und da haben wir diesmal auch Leute, die also zum Beispiel im Bereich der Emotionslogik haben wir einen Vortrag, und das ist der Referent, also das ist jetzt kein aufgewachter Lehrer, aber das ist einfach ein ganz spannender Beitrag, der zum Beispiel diesen Konsens, den es in dieser Szene gibt, dass Handlung quasi einfach geschieht und dass es kein Handelnden gibt. Also so erfährt man das ja quasi dann nach dem Aufwachen. Der erklärt dieses Phänomen völlig anders. Und für mich ist es wichtig, dass wir auch die Dinge, die wir quasi so ungesehen dann auch übernehmen und einfach als so wenig hinterfragen, mit klugen Ansätzen uns nochmal auf eine andere Perspektive angucken können. Und insofern vermute ich, wird es einfach ganz spannende Diskussionen geben. Man muss ja auch nicht immer nur in dieser Kategorie richtig und falsch sich bewegen, sondern manchmal macht es Sinn, mit bestimmten Methoden oder Modellen Phänomene zu untersuchen oder anzuschauen. Ja, die sind ja letztendlich nicht allgemeingültig. Nichts scheint allgemeingültig zu sein.
Wahrscheinlich gibt es dann auch einen Plan. Also ich schätze mal, dass der schon steht oder fast steht oder bald steht, dann wird der wahrscheinlich auch bald ins Internet kommen. Ne? Also das ist praktisch das Programm, wie es im Einzelnen abläuft.
Ja, ja, wir haben den Flyer ja schon gemacht und das ist dann auf unserer Website natürlich schon da. Aber das ist schon länger.
Also, da muss man sich einen Flyer downloaden. Aber ich bin auf der Webseite und finde da das Programm nicht, aber ich sehe jetzt da, dass man sich einen Flyer runterladen muss dafür. Ah ja, das kann, so ist das. Mhm.
Ich finde diese Impulsvorträge sinnvoll, um so ein bisschen, wie soll man sagen, so eine Diskussion oder so einen Austausch anzustoßen. Letztendlich muss man das nicht überbewerten, weil ich glaube, das, was wirklich entscheidend an diesem Kongress ist, das findet so auch letztendlich weniger über den fachlichen Austausch statt. Das ist auch gut und spannend, aber ich habe das bisher immer erlebt als ein also unglaublich konzentriertes, energetisches Phänomen, was da passiert. Was gar nicht unbedingt angenehm ist oder nicht immer, aber wo so eine Art Metastruktur existiert, halt gerade deshalb so deutlich sichtbar, weil es halt unmoderiert ist, was wir da machen. Die Lehrer sitzen da halt in dem Setting mit den Impulsvorträgen und sind sich selbst überlassen. Und es zeigen sich, und das finde ich so unglaublich spannend, sehr schnell, es zeigt sich Übergriffigkeit, Missbrauchsthemen und so weiter, also einfach Muster, die die Menschen haben, ob Lehrer oder nicht. Und der Ruf nach Struktur ist dann das, was folgt. Und der dritte Schritt ist dann, wenn auch das nicht erfüllt wird, dass sich die Menschen anfangen zu öffnen und sich zeigen und zur Disposition stellen. Und da passiert dann mit den Menschen, also so als Gruppenphänomen, etwas, dass sie diese individuelle Perspektive verlassen und wirklich die Welt oder zumindest dieses Feld aus einer Feldperspektive wahrnehmen. Was unglaublich entlastend und ja, fast euphorisch manchmal wirkt. Und stabil scheint das zu werden, und das wäre der vierte Schritt in dieser Metastruktur, wenn es, wenn die Menschen dieses Feld, also sich darin verankern, also sprich verbindlich werden dem Feld gegenüber. Aufgaben übernehmen, Ideen einbringen und so. Also zu diesem vierten Schritt ist es vor einem Jahr noch nicht gekommen, aber wir hatten in Karlsruhe ja ein Tagesevent und da sind wir sozusagen schon in diesen vierten Schritt reingekommen. Und jetzt innerhalb von kürzester Zeit ist auf die Initiative von ACTU und Gerd Valentinelli hin in Wien ein weiterer Kongress oder ein Satsang-Festival haben die organisiert.
Genau, ja.
Sozusagen, um diesen Kongressforum Erleuchtung zu flankieren. Weil wir machen ja keine Satsangs, das fehlt so ein bisschen. Und das haben wir uns entschlossen, das sozusagen getrennt voneinander, aber auch anzubieten. Und das, ja, da haben sich die beiden sozusagen federführend dann dafür stark gemacht und machen das jetzt. Und das finde ich eine tolle Sache. Ja, also das ist nur ein Beispiel. Es gibt noch andere.
Es haben sich auch Freundschaften ergeben aus den Begegnungen der Lehrer beim letzten Festival und auch Veranstaltungen, die zusammen gemacht werden, wie zum Beispiel Geier und Edgar Hofer, die zusammen auf Gomera Zatzan gegeben haben und auch andere Veranstaltungen. Auch in Berlin, glaube ich, sind Veranstaltungen zusammen passiert. Ja. Ne?
Also da passiert ganz viel. Und also ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ich habe gestern gerade was gelesen, wo der Andrew Cohen seine Ämter, die er da hat, abgibt und sich entschuldigt. Einfach bespricht er das so, dass er sagt, naja, er will sich zurückziehen, um ein guter Mensch zu werden. Er wäre zu lange in seinen Mustern gelaufen. Ja, also das finde ich irgendwie verrückt, weil das passt so in diese Thematik rein, die wir quasi ja, die uns dazu bewogen hat, uns zusammenzutun oder uns auszutauschen. Und wie bitter nötig das irgendwie ist, da ehrlich zu sein. Und das ist einfacher, wenn man auf Augenhöhe Menschen hat, die einen spiegeln und diese Augenhöhe auch zulässt oder sucht.
Ich habe noch eine Frage zum Programm. Da steht jetzt eben Austausch. Austausch heißt, ja, was heißt das? Es ist einfach offener Raum. Es ist aber nicht so wie letztes Jahr, dass drei oder vier Lehrer vorne sind und eigentlich es ihre Veranstaltung ist, zu der sich natürlich alle anderen auch melden können und was sagen können. Aber jetzt ist es nicht so. Jetzt ist praktisch, sind immer alle Lehrer, sollten präsent sein und offen da sein für Sharings oder für Kommentare. Und dann die Rolle der Zuschauer, würde mich auch interessieren. Ist es wieder möglich, wie in einem Satsang Fragen zu stellen oder Sachen zu sharen? Oder wie sind die Zuschauer beteiligt?
Also grundsätzlich ist es auf jeden Fall möglich, Fragen zu stellen, aber es ist schon wichtig, dass man sich klar macht, dass das keine Satsang-Veranstaltung ist. Das haben wir irgendwie vor einem Jahr nicht richtig eingeschätzt. Man hat gesehen, dass das nicht funktioniert und auch nicht Sinn so einer Veranstaltung sein kann. Aber die Gewohnheit der Lehrer ist natürlich ganz stark da, also auch der anderen Besucher, aber bei den Lehrern auch, die sagen sich, Mensch, da kommen Leute, die bezahlen Geld, wir müssen denen was bieten. Und so ehrenhaft es sein mag, es ist sehr wichtig und natürlich auch für das Publikum wichtig, dass die teilnehmenden Lehrer realisieren, dass wir das sozusagen füreinander machen in erster Linie. Dass gelernt wird, sich aufeinander zu beziehen in allererster Linie. Also sich nicht nur fachlich auszutauschen, sondern sich auch zu zeigen oder vielleicht gegenseitig miteinander zu arbeiten, die Möglichkeiten, die man hat, zur Verfügung zu stellen und so. Und allein dieser Prozess sozusagen, sich, also da, ich sag mal so, ehrlicher zu werden oder radikaler, das ist das, was natürlich auch für den Zuschauer dann viel spannender ist, würde ich sagen, als ein Satz sagen. Da gibt es ja genug und da kann man immer wieder hingehen. Und soll man auch. Das ist sicherlich sehr wichtig. Aber was wir versuchen herauszuarbeiten, ist was anderes. Und man kriegt so eine Ahnung davon, und das geht vielen Lehrern so, dass das, was wir da quasi entwickeln, wirklich etwas sehr Großes ist, was man auch noch nicht weiß, worum es da geht. Es scheint wirklich irgendwie eher was Neues zu sein. Also was eher so auf der kollektiven Ebene wirkt. also vielleicht entwickeln wir, das wäre so meine Fantasie, irgendwann so etwas wie Tools, die auf einer kollektiven Ebene wirken können. Ja? Aber wie das wird, das kann man noch nicht sagen.
Ja, kollektiven Ebene oder ich würde sagen auch auf einer energetischen Ebene. Nicht? Also ich habe den letzten Kongress ja so erlebt, dass es vor allen Dingen auch sehr ein Energie-Happening war. Nicht? Also durch dieses Zusammenströmen so extrem verschiedener, aber starker Energien durch die Menschen, die anwesend waren, dass dadurch eben energetisch sehr viel passiert ist.
Auf jeden Fall. Also das, dass das energetisch ist, ist klar. Aber ich meine auch mit Kollektiv jetzt nicht die Gruppe, die vor Ort ist, sondern ich meine schon eher sowas wie, es gibt in unserer Gesellschaft halt kollektive Themen, die haben was mit den Kriegserlebnissen zu tun, aus dem Zweiten Weltkrieg noch unglaublich viel Gewalt, Brutalität und weiß ich, alles Mögliche. Und das sind, das bleibt ja irgendwo. Wir arbeiten das ja jeder sozusagen für sich so ein bisschen individuell auf, aber es gibt viele andere gesellschaftliche Tools, sage ich mal, die das auch aufarbeiten, die sehr gut sind, also die eine Demokratie halt dann zur Verfügung stellt. Also das ist halt in der Regel sowas wie der öffentliche Diskurs oder in der Nazi-Zeit waren das die Kriegsverbrechertribunale und alles Mögliche. Aber, also, das meinte ich jetzt mit kollektiven Themen, ja? Und, aber im Bereich der spirituellen Entwicklung gibt es halt noch irgendwie noch nicht so richtig kollektive Wirkmechanismen. Und das ist, glaube ich, mit ein Grund, warum wir, halt auch noch sehr außerhalb der Wahrnehmung in der Gesellschaft sind, in vielen Teilen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man mit so einer, also mit so einem Feld, was sich dabei bei uns entwickelt, andere Möglichkeiten hat als bisher.
Ich habe noch eine praktische Frage. Also wie wird das die Sitzanordnung sein der teilnehmenden Lehrer? Werden die alle immer vorne sitzen oder wie ist das geplant?
Ja, das ist natürlich richtig. Die Frage ist sehr wichtig, damit die Lehrer jetzt sozusagen sich leichter aufeinander beziehen, also direkter, haben wir diesmal geplant, dass so eine Art Hufeisen vorne entsteht. Es haben sich um die 40 Lehrer angemeldet und dann sitzen da 40 Lehrer am Hufeisen. Dann gibt es halt für die Zuschauer oder anderen Teilnehmer sowas wie die Tribüne, also von dem Theater. Das ist so ein bisschen gestaffelt wie im Kino und unten werden dann als Sitzkissen und so weiter sein. Und wahrscheinlich, vermutlich wird sich das irgendwann eher durchmischen. Also, aber dieses Hufeisen wird so eine Art Anfangssetting sein.
Und wenn jemand Fragen stellt, kriegt er ein Mikrofon oder wird er gebeten, nach unten zu kommen? Oder wie ist das geplant?
Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, also wir haben ja zwei Mikrofone, die im Publikum, also Funkmikrofone, die da rumgereicht werden. Aber es gibt natürlich immer wieder Lehrer, also Pratschnaji zum Beispiel, möchte immer gerne, dass denn jemand, der was sagt, auch nach vorne kommt und so sich auch richtig zeigt. Das wird man sehen. Also wir haben da jetzt keine Regel in dem Sinne, aber für mich wäre es auch in Ordnung, wenn die Leute sitzen bleiben.
40 Lehrer, das sind ja, hört sich, also das ist eine ganze Menge. Also Hast du jetzt 40 als Obergrenze genommen oder hat sich einfach so ergeben oder ist das praktisch sogar noch offen, dass noch mehr kommen können?
Also bei uns ist dieser Feldgedanke vorherrschend. Ja, also wir werden es allen versuchen offen zu halten. Wir hatten bisher nur zweimal die Situation, dass einzelne Lehrer sehr auf Krawall gebürstet waren und dass das Ziel wäre natürlich auch, solche aggressiven, wie soll man sagen, Haltungen oder so mit einzubeziehen, aber ich glaube, das ist im Augenblick nicht möglich. Dazu ist dieses Ganze noch zu jung und zu wackelig sozusagen. Also, aber ansonsten, wenn jemand ganz, wie soll man sagen, ernsthaftes Interesse hat, sich auch da zu zeigen und einzubringen und nicht nur anderen zeigen möchte, wo es lang geht, dann darf jeder kommen. Und wenn 200 Leute sind, dann ist das auch gut. Dann müssen wir irgendwann den Ort wechseln vielleicht, aber also da, es geht ja nicht darum, eine gute Veranstaltung zu machen für ein Publikum oder für eine gelungene DVD oder so, sondern wir möchten gerne, dass es wirklich ein Forum ist, was auch wachsen kann, was möglichst, also wo ein anderes Selbstverständnis in der Szene entsteht. Und da wäre das völlig falsch, Menschen auszugrenzen.
Möchtest du ein bisschen zu den einzelnen Lehrern sagen? Das heißt, alle 40 kann man jetzt ja wohl nicht aufzählen, aber sind auch diesmal sehr bekannte Leute dabei oder möchtest du dazu was sagen?
Ach. Naja, was den Bekanntheitsgrad angeht, haben wir eigentlich ein ganz praktisches Problem, wenn man so will, nämlich dass die großen Namen in der Regel auf ein, zwei Jahre ausgebucht sind. Und einfach bei dem Vorlauf, den wir haben, einfach keine Zeit haben. Und außerdem ist mein Eindruck, dass oft jüngere, vielleicht auch unbekanntere Lehrer eher Interesse haben am Austausch. Vielleicht ist es eine Generationssache, aber grundsätzlich kann man das nicht sagen. Wir haben sehr viel Unterstützung und positive Resonanz, zum Beispiel Pia Troll, die ja bekannt ist, oder ja.
Jod, glaube ich, ne?
Jod auch. Die sind alle sehr wohlwollend, aber können das aus teilweise gesundheitlichen Gründen oder weil sie auch so ein bisschen eher das zurückschrauben. Die Reisetätigkeit und so. Es ist jetzt nicht so, für uns nicht so entscheidend. Wir bieten das an und ich glaube, das ist, die Schere geht sehr auseinander, auch was die Erfahrung betrifft und was, ich sag mal so, die Intensität oder Radikalität der Erfahrungen nur betrifft, aber das ist nicht wichtig.
Es werden auch wieder künstlerische Darstellungen sein, also hier im Programm steht dann jetzt ist hier, vielleicht kannst du was dazu sagen, wer stellt da was dar?
Ja, das sind wieder die Musiker, das ist Free Jazz, also die spielen jetzt keine Stücke oder so, sondern greifen die den Augenblick auf. Und es hat sich letztes Jahr gezeigt, dass es sehr, sehr gut funktioniert hat, fand ich. das bringt die Menschen, die ja von draußen kommen und noch irgendwie lauter Gedanken im Kopf haben und so weiter, dann mehr in den Augenblick und da geht es weniger um Kunst. Also das sind ja auch alles ganz tiefe spirituelle Menschen, diese Musiker, die dabei sind und ja, das passt einfach gut. Ne? Für mich war es halt schon ganz gut oder wichtig, dass es nicht, wie soll man sagen, es gibt so eine eigene Ästhetik in der Szene, was Musik betrifft oder Kunst oder so. Und ich finde das gut, wenn das quasi aus der Kunstszene oder aus der Musikszene selber herauskommt und in sich funktioniert erstmal und sich dann nochmal auf so einer Veranstaltung trifft. Und das haben wir dieses Mal wieder so, wie beim vergangenen Mal.
Ja, dann sehe ich, dass es mittags auch wieder eine längere Pause gibt, nämlich 2,5 Stunden von 12 Uhr bis 14.30 Uhr. Das fand ich irgendwie ganz gut vorher, ja, weil ich habe dann immer die Gelegenheit benutzt, mich zu bewegen, draußen zu gehen, weil man sitzt ja doch viel rum, und aber durch die lange Mittagspause ist es doch, hat man die Möglichkeit als Ausgleich sich zu bewegen, essen zu gehen. Ja, finde ich gut, dass ihr wieder da auf eine lange Pause geachtet habt.
Ja, also das ist das eine. Das ist natürlich auch einem so körperlich gut tut, wenn man so mal rauskommt, auch aus so einem Raum und dann ein bisschen raus kann, sich bewegen. Aber ich finde auch den Aspekt unglaublich wichtig, dass so Begegnungen dann zwischen Tür und Angel nochmal stattfinden. Das scheint... Also vieles an Freundschaften oder so, die entstehen, finden halt außerhalb des offiziellen Rahmens so statt, ne? Eben in diesen Pausen oder an den Tagen danach.
Ja, das stimmt. Das war letztes Jahr auch so, dass in den Pausen eben auch Raum war durch die Umgebung da, diesem geschützten Hof, wo man sitzen konnte und zusammen reden konnte, es verschiedene Plätze gab. Das war eigentlich sehr förderlich, um persönliche Kontakte geschehen zu lassen, ja.
Auch, das ist auch diesmal so, dass wir quasi die Leute bekochen. Also ein ayurvedischer Koch ist wieder da. Oh, so, dass man dann nicht quasi in die Touristenmeile sich stürzen muss, da in die Bergmannstraße, sondern das hat alles so ein bisschen einen Charakter von einer Oase. Das ist ganz gut.
Sind auch schon Veranstaltungen jetzt für die Tage danach geplant?
Also, es gibt am Montag dann ein Sharing, das ist allerdings nicht öffentlich, also wo die Lehrer sich quasi nochmal treffen. Das ist, glaube ich, um 10. Aber um 12, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber da müsste man nochmal auf der Website gucken. Also der Hohe Gerd Strauß, der macht nochmal 2 Tage eine Veranstaltung. Montag und Dienstag, glaube ich. Und die Mario Nasser, glaube ich, vorher am Mittwoch oder Donnerstag. Mittwoch, Donnerstag. Das habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Da müsste es mal.
Ja, aber ja, kann man sich auf jeden Fall auf der Webseite informieren.
Also es gab sehr, sehr viel von fast allen Lehrern die Idee, was zu machen ab morgen und danach. Wir haben den meisten geraten, naja. Also in Berlin ist eh immer so viel los. Es hat nicht so wahnsinnig viel Sinn. Also man muss sich da mal in die Lage eines Teilnehmern zu versetzen, mal abgesehen von der Geldbörse, ist es, also viele gehören ja zum werktätigen Teil der Bevölkerung, haben dann eigentlich so wahnsinnig viel Zeit dann immer. Und also dann vorher noch x Tage was zu machen und danach, das kann man probieren, ja, aber ich halte es dann nicht so für sinnvoll und das hat dann auch keiner gemacht, dass man sich gegenseitig Konkurrenz macht danach, ja. Also, das ist jetzt eigentlich, wie gesagt, nicht mehr geplant meines Wissens, außer das, was die Marion Nassar macht und der Gerhard Strauß.
Mich würde noch interessieren, gibt es jetzt Interesse am Kongress, zum Beispiel von Presse, die auch, also außerhalb der spirituellen Szene, also weil, ja, ich stelle mir so vor, wenn ich jemand wäre, der nicht in der spirituellen Szene wäre, aber eben von Erwachen hört und so, dass man doch auch dafür ein Interesse entwickeln könnte, zum Beispiel auch von Presseleuten. Ist da irgendwas, ist da irgendeine Resonanz?
Arbeit ist so ein bisschen stiefmütterlich bei uns bisher gewesen, also es hat jetzt erst angefangen, dass wir es geschafft haben von der Manpower her, da Systematik reinzubringen, aber also jetzt so die bürgerliche Presse, sag ich mal, wie Fokus und Stern oder Spiegel oder die Tagespresse, dafür zu begeistern, das ist, glaube ich, eine Sache, die eher langfristig Sinn macht, weil es ist vielleicht nicht so schwer, da einen Journalisten hinzukriegen, ne? Der dann von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und irgendwas erzählt. Also das macht keinen Sinn. Aber wenn ein Journalist selber wirklich ein persönliches Interesse daran hat, an persönlicher Entwicklung und sich darauf einlässt und so weiter, dann kann der auch irgendwie über sowas berichten. Also, und das sind aber, das hängt sehr an den Personen, weniger an den Institutionen oder Zeitungen. Und die interessierten Journalisten, die muss man sich heranziehen oder erstmal aufsammeln, da gibt es ja sicherlich auch schon einige. Aber ja, und da sind wir schon dabei, aber das dauert.
Ja, gut. Gibt es noch etwas, was du teilen möchtest in Bezug auf den Kongress?
Meine Freude teilen? Gerne. Aber ich kann das nicht irgendwie weiter vermitteln, glaube ich, im Augenblick. Also ich kann nur sagen, das ist unglaublich Spaß macht. Also die Arbeit mit den vielen verschiedenen Menschen, also den Lehrern, die ich da betreue, wenn man so will, und diese Unterschiedlichkeit und diese Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit mit denen, da gelebt wird einfach. Das berührt mich sehr. Das ist unglaublich schön zu sehen. Und ja, jetzt bei so 40 Lehrern, die da kommen, das ist schon ständig richtig, richtig energetisch intensiv, ne? Ich telefoniere ja fast jeden Tag mit einigen und dann ich will jetzt nicht sagen, immer wie ein Satz sagen, aber also energetisch halt vergleichbar vielleicht. Das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Beschäftigung.
Ja, heute ist es, glaube ich, jetzt genau noch ein Monat, ne? 2. Juli, 2. August fängt es an. Wenn das Interview erscheint und gesehen wird, ist es wahrscheinlich noch näher dran. Wie sieht es aus mit Plätzen für Besucher, die kommen wollen? Gibt es überhaupt noch Plätze und ist es wahrscheinlich sinnvoll, sich möglichst bald anzumelden? Was würdest du sagen?
Also es gibt auf jeden Fall noch Plätze. Naja, klar, es ist sinnvoll, sich bald anzumelden, das ist immer gut. Es ist schwer einzuschätzen. Die Gewohnheit bei den Menschen ist erfahrungsgemäß, dass sie sich immer 2 bis 3 Wochen vorher erst entscheiden. Und ich glaube, ja, ich habe keine Ahnung, wie viele sich jetzt angemeldet haben, aber einige Anmeldungen sind schon reingekommen. Aber also bei 40 Lehrern, die bringen dann zum Teil Begleitung mit und so, ich denke, mehr als 120 Leute können wir sonst nicht dazu nehmen. Das wird sonst einfach zu eng und zu stickig. Aber so viel haben wir halt noch nicht. So viel Bestellung, da ist noch Platz.
Ja, schön. Gut, also bei mir ist jetzt im Moment keine Frage mehr. Wie ist es bei dir? Möchtest du noch weiter was teilen?
Ich weiß nicht, wir lassen uns einfach überraschen, wie die Veranstaltung wird. Also ich habe da überhaupt keine Aufregung mehr wie vor einem Jahr. Also das Leben zeigt doch immer wieder, dass es irgendwie besser wird, als man es planen kann. Also so habe ich jedenfalls bisher immer mitgekriegt. Und das ist halt bei so einem Kongress auch ähnlich, ne? Also man vorbereitet das so gut vor, wie es geht. Und was dann passiert, ist doch immer wieder überraschend. Darauf freue ich mich.
Ja, ich kann sagen, bei mir ist es auch so. Ich freue mich drauf und für mich ist es einfach klar, dass ich komme und dabei bin. Aber ich habe irgendwie auch keine Erwartungen. Also es wird passieren, was passiert. Und genau wie du sagst, das Leben führt Regie. Und vielleicht passiert etwas ganz anderes oder als wir uns vorgestellt haben oder als der Verstand sich denkt, der es vielleicht vergleichen will mit letztem Jahr. Ich weiß, für mich ist einfach klar zu kommen und ich freue mich drauf, ja.
Schön. Also, ja, vielleicht noch ein Aspekt. Es hat sich halt so ein bisschen in der Szene herumgesprochen, dass es das gibt. Das war ja letztes Jahr noch nicht so bekannt. Und es kommen halt auch einige Menschen aus dem vermittelnden Bereich, sage ich mal, dazu. Und darüber freue ich mich auch sehr. Also, du warst letztes Jahr schon da, aber der Joachim Kamphausen hat sich angekündigt und ja, einige andere. Das ist ganz toll, weil natürlich auch in der vermittelnden Ebene viel Neugier ist. Wie kann es denn noch weitergehen oder noch besser werden sozusagen, ne? Also, dass da auch eine andere Offenheit in der Szene entsteht. Ich glaube, das ist bei vielen Menschen, die jetzt schon seit 20, 30 Jahren unterwegs sind oder noch länger, auch da gibt es so Punkte der Ernüchterung oft, ne? Und an der Stelle ist dann eine Neugier entstanden, zu sagen, Mensch, da ist nochmal eine Möglichkeit, dass sich was entwickelt aus dem altbewährten traditionellen Formaten heraus, was vielleicht was Unbekanntes. Ja? Also das hatte ich ja auch schon formuliert. Und das geht halt, glaube ich, vielen in der vermittelnden Szene so, dass die ähnliche Einschätzungen da haben. Und deshalb kommen da einige, was ich auch wichtig und schön finde.
Ja, gut, dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview jetzt und wir sehen uns in Berlin.
Ja, seht du. Ich danke dir.
Danke, Roman.
Tschüss.
Tschüss.